Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist schon wieder der 20. Juli, die Zeit rennt. Wir schreiben das Jahr 2022. Mit aufmerksamem Auge verfolgt unser Chefmeteorologe, was die Wesenhaften da draußen so treiben. Es stürmt, es ist warm, es fühlt sich nach einem Gewitter an, vielleicht einem reinigenden, Andreas.
Ja, sie arbeiten in Vollkraft. Mein Vater hat immer gesagt, Rabotti, Rabotti, die sind wirklich im Gang, da das Wetter hinzubasteln. Gerade kommt ein Sonnenschein rein und beleuchtet die wunderbaren grünen Bäume im Vordergrund. Dahinter liegt ein etwas aufgewühlter See. Schaumkronen kann man leicht erkennen, das heißt, das Wasser ist bewegt. Mit anderen Worten, wir haben einen sehr starken Wind. Von Sturm sind wir noch entfernt, aber Wind. Aber es wird ein sonniger Tag, ungefähr 24 Grad erwarten wir. Morgen werden es dann 28 sein und wir werden sehen, was uns der Tag dann bringt. Also ein schöner Sommertag.
Hast du schön gesagt, der Silbersee aufgewühlt, wie die Seelen vieler Menschen, unter anderem auch unsere Seelen, sind nicht ganz ruhig bei all diesem Aufkommen an Nachrichten. Wir wollen mal anfangen mit unserem Kongress. Wir arbeiten dran, wir führen Gespräche, Vorgespräche und freuen uns, euch heute eine weitere Referentin vorstellen zu dürfen. Den Namen kennen Insider, nämlich diejenigen, die sich kümmern um die Themen Mutter-Kind-Bindung, Vater-Kind-Bindung, Familie. Und diese Frau ist seit vielen Jahren für diese Themen auch auf der Straße. Sie ist nämlich Aktivistin, politische Familienaktivistin, dreifache Mutter. Ihr Name Hedwig von Bever-Förde. Und der Titel ihres Beitrags lautet Immunsystem Familie, was uns stark macht. Unser Kongress vom 5. bis 7. August 2022, der Titel des Kongresses heißt Gesund durchs Chaos. Und wir haben euch schon einige Referenten vorgestellt. Andreas, Hedwig von Bever-Förde, du kanntest sie vorher nicht, aber jetzt hast du dich doch mit den Themen vertraut gemacht und hast einem Vorgespräch auch beigewohnt und warst danach selten berührt, wie ich mich erinnere.
Ja, das kann man wirklich so sehen, weil das hat das Bild nochmal abgerundet, welches ich eh von dir gelernt hatte in den letzten Jahren. Also ich hatte ehrlich gesagt früher niemals das Gefühl gehabt, dass die Kindheit eine so wesentliche Rolle spielt. Daran sieht man mal, wie ungebildet ich bin oder war zumindest. An der Stelle habe ich es ja jetzt ausgeglichen und dachte dann immer, okay, man hat dann eine Kindheit, aber das Leben fängt erst an, wenn man dann so 14, 15, 16 ist und plötzlich höre ich, dass die ersten 3 Jahre des Lebens sogar mit die wichtigsten und prägendsten sind, war mir völlig unklar. Und dann habe ich auf Anordnung von dir Alice Miller gelesen, das Drama des begabten Kindes.
Ich muss widersprechen, es war keine Anordnung, sondern ich hatte so lange über dieses Thema gesprochen mit dir, dass du freiwillig das Buch in die Hände genommen hast.
Das stimmt, aber ich finde Anordnung, das gibt den Leuten noch ein leichtes Lächeln über das Gesicht, wenn ich dann quasi wieder hier unter Befehl und Gehorsam stehe.
Und zwar auf meine Kosten, Herr Popp.
Das mache ich immer gerne, auf Kosten anderer, mich profilieren, wunderbar. Also ich habe auf jeden Fall dieses Buch gelesen und habe dadurch erst einmal festgestellt, wie die Wichtigkeit zwischen Mutter und Kind eigentlich eine Rolle spielt, nämlich in den ersten 3 Jahren. Und Frau von Bever-Förde hat es in einer solchen wirklich geradlinigen und auch kurzweiligen und klaren Art gebracht, dass auch Männer, so wie ich zum Beispiel, aber auch andere Männer, die sachlich abgerichtet wurden und auch verstandesüberzüchtet oft sind, dass sie da wirklich richtig was mit anfangen können und auch das eigene Leben damit besser gestalten und auch vor allem Muster zu brechen, in denen man steckt.
Ja, das sind die großen Themen des Lebens und spannenderweise wenden sich doch Männer mehr und mehr diesem Thema zu, weil jeder, egal wie stark ein Mann heute im Leben steht und wie mächtig, jeder war mal Kind und jeder hatte eine Kindheit. Und was ist mit uns in dieser Kindheit eigentlich geschehen? Hat man uns gefördert nach unseren Talenten, nach dem, was wir mitgebracht haben? Oder hat man uns etwas überzustülpen versucht, was wir widerstrebend angenommen haben und was uns bis heute beeinflusst.
Ja, und wenn wir unseren Erdengang vergleichen mit einem Gebäude, dann wissen wir, dass jedes Gebäude ein Fundament braucht. Und wenn man dieses Fundament nicht wirklich beherrscht und kennt, dann kann man sich mit dem Gebäude gut auseinandersetzen, aber man kommt wirklich nie auf den Grundsockel seines eigenen Seins. Und das war für mich eigentlich das Entscheidende, weil ich gar nicht wusste, dass es dieses Fundament überhaupt gibt. Und jetzt habe ich gelernt, es gibt dieses Fundament und kann damit auch meine eigenen Muster und Fehlstellungen, ihr habt richtig gehört, auch ich habe Fehlstellungen, und dass ich mit diesem Wissen diese Fehlstellungen dann wirklich gut, so gut es geht zumindest, korrigieren kann.
Findest du?
Finde ich.
Ja, das ist unser tägliches Thema hier. Wir gegenseitig, jeder in seinem Entwicklungsprozess, ganz bewusst hier und auch ganz offen ausgetragen. Und das ist eigentlich die Würze im Leben. Oder findest du das etwa nicht, Andreas?
Nein, also ich finde, ich schmeiße mich hier schon auf den Rücken und es wird dann noch einfach nachgetreten. Das ist so einfach. Ich verstehe gar nicht, warum du das machst.
Das ist das Muster. Immer gleich Opfer.
Nein, nein, das Muster ist ja völlig Verdrehung der Tatsache. Das Muster ist das Treten. Und ich bin natürlich das Opfer.
Und so geht's den lieben langen Tag. Entweder wir diskutieren über Politik oder über sowas hier. Aber jede Diskussion bringt einen ja auch weiter. Und man sollte dieses Thema einfach, wer bin ich, wo komme ich her, wo gehe ich hin, wirklich nicht aussparen, denn die Zeiten kommen, wo das noch sehr relevant werden wird. Davon bin ich fest überzeugt. Ist aber auch nur meine Meinung. So, Tagespolitik. Der Spiegel, Andreas, der hat für Aufregung gesorgt, denn er hat den lieben Super-Wirtschafts-Klimaminister Habeck verglichen. Mit wem? Mit dem ehemaligen rumänischen Staatschef. Er wird als Diktator bezeichnet. Ceausescu, Sozialist, Kommunist, der schließlich mit seiner Frau gemeinsam zum Tode verurteilt und öffentlich erschossen wurde. Und das ist natürlich schon eine heiße Nummer, wenn der Spiegel so etwas wagt, nämlich einen amtierenden Doppelminister und Vizekanzler mit diesem Mann zu vergleichen. Und bei Ceausescu ging es natürlich auch darum, dass er wissentlich, so hieß es dann in der Anklage, wissentlich das Volk mehr oder weniger beschädigt habe, dass viele verhungert seien seinetwegen, dass die Wirtschaft zusammengebrochen sei, dass es den Kindern schlecht gegangen wäre und so weiter und so fort. Das waren die Anklagepunkte, und es gab daraufhin dann auch so viel Kritik beim Spiegel beziehungsweise bei Twitter und wo man so kommentieren konnte, dass der Spiegel zurückgerudert ist. Andreas, warum machen die sowas? Was glaubst du?
Es ist schon sehr ungewöhnlich, dass man hier ein solches Beispiel heranzieht, weil Ceausescu wirklich so das Despotische, das Böse in sich tatsächlich verkörperte. Was er mit den Menschen gemacht hat, wie er Kinderexperimente gemacht hat, indem er sie auch isoliert hatte von Eltern, von Müttern, die also quasi in Sammelaufbewahrungsauffanglagern gewissermaßen gehalten wurden und die dann reihenweise gestorben sind. Ganz üble Situation. Spannend, ich meine, Despoten und totalitäre Systeme gibt es überall, und die haben wir regelmäßig in West und in Ost in den Regierungen sitzen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Wobei die westtotalitären Despoten das Ganze eben halt etwas schöner verpacken in Menschlichkeit und so weiter. Das konnte übrigens Ceausescu auch, wenn er seine Reden gehalten hat. Ich erinnere mich gut an ihn. Ich bin ja noch ein Zeitzeuge auch seiner auch Hinrichtung gewesen. Aber das ist entscheidend. Die Hinrichtung hier, nämlich das Ende von Ceausescu, und hier dann ein Vergleich mit Habeck, das macht natürlich vielleicht auch ein bisschen unsicher, nach dem Motto, sag mal, was wird hier eigentlich für eine Prognose so mehr oder weniger latent irgendwo im Hintergrund so in den Raum reingestellt? Also was hat man eigentlich mit Habeck vor?
Gut, also das ist jetzt sehr weitgehend, was du hier jetzt noch fragst am Ende. Es könnte ja auch einfach sein, dass da ein paar Redakteure sitzen, die letztendlich feststellen, dass da gerade was aus dem Ruder läuft, letztendlich auch für sie und ihre Familien. Und möglicherweise wollten sie einfach mit drastischen Methoden darauf aufmerksam machen. Also was hat der Spiegel geschrieben? Es lautete folgendermaßen: Diese Ansage hatte es in sich. Auch Privathaushalte müssten im Falle einer Gasknappheit ihren Anteil leisten, mahnte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in der vergangenen Woche bei einem Besuch in Wien. Seitdem macht sich in der Bevölkerung milde Panik breit und die Republik rätselt, wie genau könnte dieser vom Minister eingeforderte Anteil aussehen? Werden die Haushalte mitten im Winter womöglich vorübergehend von der Versorgung abgeklemmt? Verfügt Habeck von seinem Amtssitz in der Berliner Scharnhorststraße aus Zwangsmaßnahmen für Bürger, mit denen einst auch der rumänische Diktator Nicolae Ceausescu sein Volk drangsalierte? Und dann wird Ceausescus Dekret gebracht hier wörtlich, wie es damals lautete: Per Dekret des Staats- und Parteichefs darf jeder Bürger nur noch einen Raum seiner Wohnung mit einer Glühbirne von höchstens 40 Watt beleuchten. Die Temperaturen in Privatwohnungen und Büros sollen 12 Grad Celsius nicht überschreiten. So berichtete etwa der Spiegel im Jahr 1985 über die im Niedergang begriffene Sozialistische Republik Rumänien bei erwarteten Wintertemperaturen von bis zu minus 30 Grad, zitiert sich hier der Spiegel selbst. Und Andreas, das ist ja durchaus, also was diese Maßnahmen angeht, gar nicht mal so weit hergeholt.
Nein, zumal ja die Parallelen zum Untergang des Sowjetparadieses, möchte ich mal sagen, zur heutigen Situation im Westen ja doch immer wieder herangezogen werden. Rumänien hat sich mittlerweile erholt und wir wissen, dass die USA dort ihre F-35-Bomber gerade stationiert. Aber im Westen geht momentan mehr oder weniger alles den Bach runter. Und wenn man diese Zahlen hört, maximal 12 Grad Temperatur, und wenn man dann hört, was so gesagt wird, wir müssen sparen um jeden Cent, also im Prinzip um jedes Quäntchen Gas. Und darum geht es ja. Es ist ja gar keine Geldfrage. Wenn das Gas nicht da ist, dann können die Preise irgendwann ins Unendliche gehen. Wenn keins da ist, kann man es auch für unendlich viel Geld nicht kaufen. Und da braut sich ja schon was zusammen. Umso wichtiger ist es, darauf hinzuweisen, dass die Politiker offenbar sich nicht genötigt sehen, diese gigantische Lebensgefahr für große Teile der Bevölkerung zu eliminieren, indem man nämlich in die Verhandlungen geht mit denjenigen, die das Gas haben und das Problem lösen könnte. Aber da spielen dann die Prinzipien eine Rolle und die Machtinteressen der Parteien eher als das Wohl des Volkes.
Ja, also wie gesagt, der Spiegel hat dann bei Twitter bekannt gegeben, wir haben Zeile und Teaser des Textes auf spiegel.de angepasst, weil die dort verwendete Verkürzung überspitzt und missverständlich war. Deshalb haben wir auch den ursprünglichen Tweet zum Artikel gelöscht und teilen den Text an dieser Stelle noch einmal. Möglicherweise, Andreas, hat sich auch die Frau Faeser zu Wort gemeldet, oder?
Das könnte natürlich sein. Ich meine, es ist natürlich ein strategisches Spiel, welches auch systemkritisch ist. Und man darf natürlich auch die Reporter nicht überschätzen, die dort sind, und auch nicht die Redakteure, die das dann durchwinken. Das sind nämlich auch nur normale Menschen. Man glaubt jetzt vielleicht, wenn sie in einem Leitmagazin sind, dass sie ganz, ganz, ganz hervorragend sind gegenüber allen anderen. Aber da gibt es ja nun genügend Beispiele, gerade in diesen Art von Magazinen, wo das Gegenteil sauber bewiesen wurde. Man denkt nur an die vielen Leute, wie hieß er nochmal, der die Geschichten erfunden hatte.
Relotius.
Relotius hat ja eine Geschichte nach der anderen erfunden und die wurden ganz groß in den Headlines beim Spiegel veröffentlicht und im Nachhinein hieß es, ach, das hat er sich alles irgendwie nur ausgedacht. Das hat irgendwie gereicht, um durchzukommen. Also gut, so ist es halt.
Das war eine super Story. Ja. Ja, da müsste man viel öfter drüber sprechen, ne? Ja. Ja, genau. Okay, machen wir künftig. In Baden-Baden ist der Strom ausgefallen. Heute Nacht oder vergangene Nacht, ab Mitternacht etwa, wurde es dunkel und warm, weil wer gekühlt hat, es ist ja überall warm offenbar in Deutschland oder sogar sehr warm, dessen Klimaanlage ist damit auch ausgefallen. Ampeln sind ausgefallen, der Notruf, die Haushalte waren betroffen, Firmen, Krankenhäuser. Es heißt, es seien geschmolzene Kabelummantelungen verantwortlich, die für eben diesen großflächigen Stromausfall gesorgt haben. Und bis zu 10.000 Menschen waren davon betroffen. Und Andreas, geschmolzene Kabelummantelungen, das ist ja, sowas habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Ist es denn so heiß, dass ist ja nicht 50 Grad, sondern vielleicht ein bisschen über 30.
Ich glaube, da werden einfach Fragen gestellt von Leuten, die vielleicht nicht wirklich wissen, wie die Energie überhaupt funktioniert. Analog Frau Baerbock, die gesagt hat, es ist noch genügend Strom im Kabel drin, selbst wenn die Kraftwerke ausfallen, das kann man dann ja auslaufen lassen und dann noch nutzen. Das ist so ein bisschen die Problematik dabei. Also erstmal muss man sagen, wenn die Hitze angeblich die Ummantelung geschmolzen haben sollen, dann muss man sich fragen, um welche Hitze handelt es sich? Handelt es sich um die atmosphärische Hitze von außen? Also ich meine, das ist nicht der wärmste Sommer, den wir hatten. Das ist ein normaler Sommer, den wir gerade haben, auch wenn die Massenmedien nicht müde werden, uns das Gegenteil zu versuchen zu überzeugen. Aber es ist ein normaler Sommer. Und wir hatten schon Sommer, die weit größere Wärmephasen hatten, als wir sie jetzt haben. Und da ist nicht irgendetwas weggeschmolzen. Also muss man sich fragen, was kann das sein? Oder geht es um die Innenhitze? Wir dürfen nicht vergessen, ein Kabel ist ja so aufgebaut, da läuft eine Ader in der Mitte oder mehrere. Ich mache mal ein ganz einfaches Kabel und das ist Kupfer. Und darum ist dann letztendlich eine Ummantelung aus einem Kunststoff, PVC-artige Dinge. Die sind bis zu 70 Grad Temperatur ganz locker auszuhalten. Die können auch bis zu 106 Grad Temperatur kurzfristig aus, habe ich gesehen, aushalten. Da schmilzt dann erst einmal überhaupt nichts. Aber tatsächlich könnte von innen natürlich ein großer Druck kommen. Es ist für mich jetzt schwer zu erkennen und erklären. Ich habe mich mit einem Experten, den ich gut kenne, in Verbindung gesetzt heute Morgen, als ich das gehört habe. Und der hat sich wiederum mit entsprechenden Kraftwerksbetreibern und Spezialisten und Technikern und Ingenieuren in Verbindung gesetzt, die versucht haben, das nachzuvollziehen. Und die kommen alle dazu, man kann sich nicht erklären, woran es liegt, aber Hitze können wir an der Stelle vermutlich ausschließen. Zumindest sieht es momentan danach aus. Aber es soll hier natürlich ein Bild vermittelt werden. Der Klimawandel schmilzt offenbar jetzt alle unsere Kabel durch. Und der liegt nachher daran, der Klimawandel, dass wir vielleicht auch einen Blackout bekommen. Und das ist natürlich wirklich hanebüchen, denn das schwingt ja so im Unterbewusstsein mit.
Ja, also wir werden jetzt die Sache nicht auflösen können, sondern wir bleiben mal weiter beim Gasdilemma Deutschlands. Vielleicht noch einen Hinweis, was da in Baden-Baden so dann abgegangen ist, als der Strom ausgefallen ist. Also Feuerwehr kam zusammen mit Polizei, THW, DRK, DLRG und die Bergwacht. Alle haben so einen kritischen Lageplan irgendwie dann beschlossen und haben sich sozusagen unter einem Führungsstab und Verwaltungsstab, und daraus haben sie eben zwei Stäbe gegründet, auseinandergesetzt. Die kritische Infrastruktur wie Kliniken und Altenpflegeheime wurden mit Notstromaggregaten versorgt und anderweitig unterstützt. Dann wurden sogenannte Leuchttürme errichtet, also im Zentrum Anlaufstellen für die Bevölkerung eingerichtet, da auch der Notruf vom Stromausfall betroffen war und nicht funktionierte. Gastronomen wurden bei Bedarf mit Notstrom versorgt. Und der Einsatzleiter appellierte an die Bevölkerung, man solle sich proaktiv um andere kümmern, etwa ältere Menschen, denen, die vielleicht in der Nachbarschaft leben, helfen, vor allem in Anbetracht der Hitze, denn nicht jeder habe die Möglichkeit, zu einem Leuchtturm zu gehen. Und jetzt ist der Strom wieder da, man behält das aber im Auge und die Stadt hat Anlaufstellen eingerichtet und eine Sprecherin der Stadt Baden-Baden sagte, selbst kurze Textnachrichten lassen sich teilweise immer noch nicht übermitteln. Wir greifen wieder auf Papierkommunikation zurück.
Ja, und das sollte man jetzt mal zugrunde legen für weitere Entscheidungen in der Politik. Und ich wundere mich, dass da eine solche Ignoranz auch herrscht, auch bei den Behördenbediensteten in den Gemeinden, in den Kommunen, in den Landkreisen, Bezirken und was es da so alles gibt, dass sie alle auf IT und auf künstliche Intelligenz setzen und auch noch auf eine digitale Währung. Das heißt also, in dem Moment, wenn wir solche Dinge zukünftig haben, dann geht ja gar nichts mehr. Das heißt also, kein Pass ist mehr lesbar, ich kann nicht mehr bezahlen, weil meine Karte oder mein Chip unter der Haut nicht mehr lesbar ist, weil dann einfach nichts mehr funktioniert. Das ist ein ganz klares Zeichen, dass wir ins analoge Zeitalter zurückkommen müssen. Und ich bin sicher, wir werden es auch wieder müssen und wir werden es auch tun.
So, und es ist ja jetzt der Tag der Tage, der unmittelbar bevorsteht. Was passiert ab morgen bzw. übermorgen, wenn eigentlich Nord Stream 1 wieder nach den Wartungsarbeiten angeworfen werden soll? Und viele fürchten, das wird nicht passieren. Denn es fehlt diese Nord Stream 1 Turbine, die von Kanada freigegeben worden sein und nach Deutschland gebracht worden sein soll. Aber jetzt meldet Gazprom fehlende Unterlagen. Und Siemens schweigt, schreibt die Berliner Zeitung, während der Spiegel gerade aktuell titelt Russlands rätselhafte Turbinensaga. Hängt die Gasversorgung Europas, fragt der Spiegel, an einer einzigen Turbine von Siemens Energy? Diesen Eindruck erwecken Wladimir Putin und der russische Staatskonzern Gazprom. Doch die Indizien verdichten sich, dass dies eine Legende ist. So, ich gucke jetzt mal weiter, was hier bei der Berliner Zeitung steht. Das erklärt nochmal die Situation. Am 21. Juli, das ist morgen, soll die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 aus der Wartung gehen. Wie viel russisches Gas fließt dann wieder nach Deutschland? Gazprom macht die sichere Gasversorgung Europas allerdings von der Rückgabe dieser Siemens-Turbine abhängig. Aber dazu habe man trotz früherer Anfragen immer noch keine offiziellen Dokumente von Siemens erhalten, meldet der Konzern am Mittwochnachmittag, die eine Lieferung des Gasturbinentriebwerks für die Verdichterstation Portovaya unter Berücksichtigung kanadischen und EU-Sanktionen ermöglichen könnten. Unter diesen Umständen hat Gazprom nach eigenen Angaben Siemens nun erneut aufgefordert, solche Unterlagen bereitzustellen. Man mache erneut darauf aufmerksam, heißt es in einer Mitteilung, dass die garantierte Rückgabe des zuvor unter Sanktionsauflagen zur Reparatur geschickten Triebwerks direkte Auswirkungen auf den sicheren Betrieb der Gaspipeline Nord Stream habe. An der Rückführung der Turbine aus Kanada schließe sich auch eine Überholung weiterer Triebwerke für die Verdichterstation Portovaya an, erinnerte der Konzern. Du lachst dich hier gerade scheckig.
Naja, ich lache nicht wirklich, aber denn wenn es nicht so ernst wäre, dann könnte man nur noch darüber lachen, weil, bleiben wir mal sachlich, hier haben wir eine Wechselwirkung par excellence. Vor 2 Jahren hat man mit denselben Hinhaltemethoden Russland für dumm verkauft, indem man sagt, wir können Nord Stream 2 nicht an den Start gehen lassen, da fehlen noch Dokumente, da fehlt hier noch etwas, dann ist das eine falsche Gesellschaft, dann muss da noch was geklärt werden, da fehlt dann noch irgendein Formular und man hat es gezogen und gezogen und gezogen, um dann irgendwann ein Bankboykott gegen Nord Stream 2, welches fertig gebaut dann war und letztendlich liefern konnte und auch nach wie vor kann. Und man hat es mehr oder weniger mit diesen Methoden und hat aber keiner geschrieben, das ist eine Legende und das ist dummes Zeug und das stimmt doch alles nicht und da steht doch eine Strategie hinter. Man will hier mehr oder weniger Russland für dumm verkaufen. Jetzt machen sie dasselbe mit Europa, indem sie sagen, da fehlt uns noch ein Dokument, da fehlen uns noch ein paar Unterlagen von Siemens, was die Sicherheit anbelangt und vorher können wir hier gar nicht liefern. Wir wollen ja gerne, ach übrigens, Nord Stream 2 ist übrigens in Ordnung, ihr braucht nur aufdrehen, das ist kein Problem, können wir auch machen. Es ist wirklich schon kaum noch zu überbieten, weil es war vorauszusehen. Denn 1 und 1 ist 2 und die Menschen, die damals diese Sanktionen gemacht haben, in wessen Auftrag auch immer, ich rede von den europäischen Politikern, das sind diejenigen, die jetzt mehr oder weniger dieses gesamte Europa mehr oder weniger zugrunde richten wollen mit ihrer Ausrichtung. Und die einzigen, die davon partizipieren, sind eben halt USA, die ihr Gas jetzt zu extremen Preisen verkauft, die Rüstungsindustrie in Gang gebracht haben und so weiter. Es ist wirklich schon fast komisch, wenn man darüber nachdenkt.
Also der Spiegel spricht nicht ganz zu Unrecht hier von einem Nervenkrieg, von Halbwahrheiten und von Nebelkerzen. Er sagt, hier wird nicht beschrieben, wer wo was macht, aber diese Vokabeln passen. Die Turbine, um die sich alles dreht, wurde vor Jahren von Siemens Energy an Gazprom verkauft und gehört zur Familie der sogenannten aeroderivativen Gasturbinen. Diese wurden einst für Flugzeuge entwickelt, eignen sich aber auch gut als mechanische Antriebe in der Gas- und Ölindustrie und sie seien vergleichsweise kompakt und leicht. Darüber, welche Turbine bei der Pipeline genau zum Einsatz kommt, gibt Siemens keine Auskunft. Eine naheliegende Variante, spekuliert der Spiegel, Unter diesen aeroderivativen Turbinen wäre die SGT A35. Sie wiegt in einer Standardausführung rund 99.000 Kilo, ist gut 9 Meter lang, 4 Meter breit, 5 Meter hoch und damit ist sie deutlich leichter und kleiner als die meisten Turbinen, die beispielsweise in Gaskraftwerken eingesetzt werden. Andreas, das sind ja auch Daten, die klar machen, dass man, auch wenn es eine kleine, kompakte Version ist, das Ding nicht einfach mal so transportieren kann.
Ja, also mickrig ist sie nicht und die Frage stellt sich ja auch, warum diese großen Turbinen natürlich mit Schiffen transportiert werden, weil sie so groß und vor allem so schwer sind. Und es gibt nur wenig Flugzeuge, die in der Lage sind, so eine große Turbine, ich denke an die große Antonov, die russische, die ja mit 6 Strahlentriebwerken sogar arbeitet, habe ich gerade im Kopf. Und das sind ja richtige Industriehallen, die da drin sind. Aber das hieß ja auch, dass man per Flugzeug dieses Ding weggeschickt hat. Im Moment stellt sich die Frage, wo es ist. Ich habe gerade eine Überschrift gelesen, da stand drin, ob die Turbine irgendwie verschollen gegangen ist. Also das kann ja wohl irgendwie kaum sein, denn das Ding ist schon zu groß und befand sich in einem Flugzeug. Verschollen ist es nicht, hier spielen andere Dinge eine Rolle. Und das ist ein Nervenkrieg, natürlich ist es das.
Ja, ja, und man kann nun wirklich nicht hier erkennen, wer an welcher Stelle wirklich sich wie positioniert und was das dann mit Wahrheit zu tun hat.
Naja, da spielt Russland schon ein Spiel, was nicht echt ist. Das ist gar keine Frage. Aus meiner Sicht ist das ganz eindeutig. Also ich vertraue diesen Aussagen auch nicht. Aber es ist natürlich auch letztendlich wieder das Spiel, was als Wechselwirkung betrachtet werden kann.
Also der Spiegel schreibt, Fakt ist, Gazprom hatte die Turbine nicht nötig, um vom 14. Juni bis zum Beginn der Pipeline-Wartung am Montag der vergangenen Woche immer noch bis zu 67 Millionen Kubikmeter Erdgas täglich durch die Ostsee-Pipeline zu schicken, also 40% des vorherigen Volumens. Eine Erklärung, warum nach dem Ende der Wartung zumindest diese 40% nicht wieder geliefert werden sollten, egal ob mit oder ohne diese eine Turbine, sei Gazprom bislang schuldig geblieben. Ebenso habe der russische Staatsmonopolist nicht geklärt, schreibt Spiegel, warum er nicht einfach das für Europa bestimmte Gas anstelle von Nord Stream durch andere, wenig genutzte Leitungen fließen lasse, etwa durch Polen oder die Ukraine.
Also da fehlt mir schlicht die Expertise und das Fachwissen, um das beurteilen zu können, inwieweit eine solche Turbine wirklich nötig ist und unter welchen Bedingungen man 40, 60, 100% transportieren kann. Da habe ich schlichtweg die Ahnung nicht. Ich weiß ja grob, wie eine Turbine, wie ein Verdichter funktioniert, dass Gas ein anderes Volumen hat, was draußen ist, als welches beispielsweise sich in den Rohren befindet. Das muss runtergekühlt und verdichtet werden. Aber diese Details, da kann man schwer etwas zu sagen. Aber es gibt natürlich schon Umgehungspipelines. Eine der Pipelines fließt übrigens durch die Ukraine und die Ukraine beispielsweise lässt momentan für viel Geld russisches Gas durch das eigene Land fließen und bekommt dafür Durchleitungsgebühren. Das ist dasselbe Land, wo der Chef Selenskyj sich gerade aufregt, dass andere Länder das jetzt auch machen wollen, weil das dann mehr oder weniger ein Betrug an das ukrainische Volk wäre. Das ist so ein bisschen die Problematik, die hier hintersteht. Das ist nicht mehr Logik. Es ist nicht mehr logisch.
Also logisch ist tatsächlich wohl auch nicht, dass alles an dieser einen Turbine hängen soll. Der Spiegel schreibt also, sie soll per Flugzeug nach Deutschland geschafft worden sein, aber Russland möchte sie per Schiff geliefert haben. Und es hieß aus dem Konzernumfeld von Siemens Energy, die Maschine solle möglicherweise noch einmal getestet und dann wiederum per Flugzeug zum Einsatzort gebracht werden. Und das ist die Kompressorstation Portowaja in der Nähe von St. Petersburg. Und da heißt es, wieder hielten die Russen dagegen. Die kremlfreundliche Zeitung Kommersant meldete am Montag unter Berufung auf anonyme Quellen, es werde im günstigsten Fall weitere 5 bis 7 Tage dauern, ehe die Turbine die Arbeit aufnehmen könne. Also erst nach dem kommenden Donnerstag, an dem die Wartung, also damit ist morgen gemeint, die Wartung der Ostsee-Pipeline eigentlich abgeschlossen sein sollte. Und die Deutschen, so der Subtext bei Kommersant, sollten ruhig noch ein paar Tage länger rätseln, ob und wann das Gas wieder fließt.
Ja, man spürt sehr deutlich, dass Russland keinen Druck verspürt. Und es ist ja eigentlich schon eigenartig, wenn der Kunde Deutschland oder Europa und der Belieferer Russland, nämlich Gazprom, so miteinander umgehen. Und das zeigt natürlich, dass die Kundenbeziehung hier massiv gestört ist. Es geht ja hier um Anbieter und Annehmer, der das auch haben will. Und normalerweise geht man im Rahmen einer dienstleistungsorientierten Firma nicht so mit seinen Kunden um. Wenn der Kunde aber im Prinzip seinen Lieferanten mehr oder weniger sanktioniert und an jeder Kante gegens Knie tritt, dann darf er sich nicht wundern, wenn der Lieferant sagt, ich finde das schon ungewöhnlich, dass sie überhaupt liefern, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber hier spielen vielleicht auch Strategien eine Rolle. Auf jeden Fall sieht man, dass, was Frau Baerbock und viele andere gesagt hatten, nach dem Februar 2022, jetzt werden wir Russland in die Knie zwingen, wir werden es zerstören, die Wirtschaft, alles wird zerstört werden und Russland wird ausgelöscht werden, mehr oder weniger aus der Landkarte. Und jetzt sitzt plötzlich dieser böse Diktator dort und hält alle mehr oder weniger wie die Marionetten in der Luft und sagt, ich entscheide jetzt, welche Fächerfaden gezogen wird und wer hier den Arm heben kann. Es ist schon wirklich eine groteske Situation.
Ja, und es heißt hier auch weiter, wir machen das Thema heute mal einfach richtig durch, weil diese Turbine wird ja noch länger Gesprächsgegenstand in den Medien sein. Beim Spiegel heißt es, spätestens wenn die Turbine russischen Boden erreicht, liegt der weitere Gang der Dinge allein in Moskaus Hemden. Für den Wiedereinbau der Turbine ist Gazprom zuständig. Und wie schnell das gehe, ob und wann, in welchem Umfang die Ostsee-Pipeline ihren Betrieb wieder aufnehme, ist wohl vor allem oder sei wohl in diesem Fall vor allem eine politische Frage. Es dürfte Putin und seinen Wirtschaftskriegern nicht schwerfallen, heißt es wörtlich, neue Vorwände zu finden, um die Deutschen mitten im Hochsommer zittern zu lassen. Sie sitzen am längeren Hebel.
So ist es. Es ist exakt das gleiche Spiel wie mit Nord Stream 2, bloß mit umgekehrten Vorzeichen. Genau so geht man miteinander um. Ist schon irre.
Und spannend ist auch, dass der Fokus einen Gastbeitrag von Gabor Steingart veröffentlicht hat mit der Überschrift: Auf seiner Auslandsreise beweist Putin, wieso er uns diplomatisch überlegen ist. Und Gabor Steingart weist darauf hin, dass Deutschland und andere europäische Nationen jetzt durch diese Gasknappheit vor großen Problemen stehen. Inflation, Gasknappheit, ungeeinte Bevölkerung. Währenddessen schafft es Präsident Putin, die Sanktionen des Westens in erstaunlicher Geschwindigkeit zu egalisieren. Das große Missverständnis des westlichen Sanktionsregimes liege in dem Kinderglauben, ich nehme dem anderen die Schaufel weg und dann hat er nichts mehr zum Spielen. Edge. Steingart schreibt, die Wahrheit ist, der andere schüttelt sich und sucht umgehend neue Freunde und Partner außerhalb unserer Reichweite. Bald schon besitzt er ein neues Schäufelchen, aber aus anderen Quellen. Unsere Sanktionen haben ihn gestresst, aber nicht erledigt. Sein Leben geht weiter, nur in der Sandkiste nebenan.
Schöner kann man es kaum beschreiben, als das Gabor Steingart hier macht, der ja auch immer wieder es wagt, bestimmte Grenzen mal zu überschreiten. Nicht immer, aber eben halt ab und zu. Und es wird ganz deutlich, ganz klar, Russland hat sich anders orientiert. Das hätten alle wissen können. Und ich bin sicher, die Entscheider haben es auch gewusst und haben andere Ziele damit verfolgt, es zu reduzieren darauf, dass die Politiker in Europa alle dumm sind, geht am Thema vorbei. Man braucht zwar Menschen, die die Dinge verkünden, aber das, was dahinter steht, ist mit Sicherheit mit Intelligenz bestückt und weiß ganz genau, was es tut. Und hier sehen wir, dass hier ein großer Konkurrent, nämlich Europa, ausgeschaltet wird. Ich möchte noch mal daran erinnern, wir reden schon seit Jahren mittlerweile darüber, welch wichtiger Partner Iran ist. Und ich sprach immer wieder von Russland, Iran und China. Auch gerade was die iranischen Transporte von Öl und Gas durch Afghanistan, durch die Stadt Herat, durch den Hindukusch nach Xinjiang beispielsweise in China geht. Das ist ein ganz großes Dreieck, welches sich jetzt entwickelt. Und das wird jetzt auch interessanterweise in den Massenmedien immer mehr Einzug finden.
Ja, also es ist eine Krise, in der nicht nur Deutschland, sondern die EU ist. Denn fehlendes Gas sorgt für einen erheblichen Lebensfreudeverlust und natürlich auch für wirtschaftliche Verluste. Es hat sich zu diesem Thema jetzt Arbeitgeberpräsident Dulger geäußert Und der sieht nicht nur wegen der Gaskrise massive Belastungen für die deutsche Wirtschaft und befürchtet Jobverluste. Er sagte gegenüber der deutschen Presseagentur, die Summe der Belastungen ist groß. Das kann dazu führen, dass wir Betriebe und Arbeitsplätze verlieren. Und er schlussfolgert weiter, dass zu der Gaskrise noch dazu komme, dass Material und Fachkräfte fehlten, Lieferketten gestört seien und jeder, sagt er wörtlich, muss mit einer anderen Art der Belastung umgehen. Aber alle sind im Moment mit massiven Belastungen konfrontiert. Diese Situation ist für unsere Wirtschaft und damit für den Wohlstand und für den sozialen Frieden unserer Gesellschaft gefährlich.
Ja, und was hier bei so ein bisschen noch untergeht, ist, dass viele Menschen vielleicht sich nicht vorstellen können, was es bedeutet, wenn ein Betrieb außerordentlich runtergefahren werden muss aufgrund irgendeines Energiemangels. Das bedeutet nämlich, dass sehr viele von diesen Unternehmen nicht wieder hochgefahren werden können, wenn dieser Energiemangel beseitigt ist. Weil ein solcher Vorgang des Herunterfahrens eine enorme Logistik und eine enorme Aufgabe für viele, viele Fachleute ist. Und wenn das dann plötzlich heißt, das Gas wird von heute auf morgen runtergefahren werden, dann könnte es ein Abbruch, quasi ein Ausschalten sein. Und das bedeutet, dass der gesamte Betrieb nicht mehr einschaltbar ist. Auch das Hochfahren muss nämlich von langer Hand vorgeplant werden mit entsprechenden Teams. Die Zeitpunkte des Runterfahrens und auch des Hochfahrens müssen feststehen, damit man so etwas halbwegs verlustfrei durchbekommt. Andernfalls ist es oft nicht möglich. Das heißt, wir reden hier von einem Zusammenbruch der Industrie, die in irgendeiner Form mit solchen Rohstoffen davon abhängig ist.
Ja, Arbeitgeberpräsident Dulger führt noch weiter aus und zeigt deutlich die Situation, in der Mitteleuropa sich befindet, im Gegensatz zu anderen Ländern. Er sagt also, es komme dazu, dass einzelne Länder in Europa besonders massiv von einem Gasmangel betroffen wären. Wörtlich sagt er, die Amerikaner, die Chinesen, die Koreaner, die Japaner, die Inder wären nicht in diesem Maße betroffen. Das hieße, unsere Konkurrenten, mit denen wir jeden Tag im Wettbewerb stehen, könnten uns im schlechtesten Szenario in aller Ruhe abhängen. Und das mache diese multiple Situation um noch einen Faktor komplizierter. Wörtlich, wir werden im internationalen Wettbewerb zurückfallen, wenn wir nicht liefern können.
Ja, man muss sich die Frage stellen an dieser Stelle, warum macht man das? Wir sprechen von einer Deindustrialisierung. Wir sprechen davon, dass man mit der alternativen Energie oder regenerativen Energie nur noch maximal 30% der heutigen Energiekraft überhaupt bewerkstelligen können. All diese Faktoren sprechen ja dafür, dass man offenbar mit einer massiven Entvölkerung auch in Deutschland rechnet. Denn wenn ich sehe, dass nur noch 30% Versorgungsmaterialien aufgebaut wird, ich sehe, dass keine Brücken mehr repariert werden, ich sehe, dass keine Schulen mehr gebaut werden, ich sehe, dass das Schienennetz kaputt geht, alles wird im Prinzip ist marode. Wir haben ja Arbeitskräfte, eigentlich Arbeitsplätze müssten wir haben ohne Ende, weil es so unglaublich viel zu tun gibt, um die Infrastruktur des Landes wieder aufzubauen. Aber das bisschen, was wir noch an Kraft haben, an monetären Mitteln von staatlicher Seite, wird in sinnlose Rüstung verbraten. Und hier muss man sich fragen, was ist das ganz große Ziel, wenn nur noch 30% der Bevölkerung überhaupt dann noch, ich sage mal, vernünftig leben können? Wie stellt man sich das eigentlich vor, wie viele Leute in wenigen Jahren noch überhaupt da sind? Und das ist eigentlich eine Frage, die natürlich einen so ein bisschen die Haare zu Berge stehen lassen.
Sofern man welche hat. Arbeitgeberpräsident Dulger führt eben auch aus, was es zur Folge hätte, wenn jetzt das Gas nicht mehr fließen sollte aus Russland. Ich meine, irgendwie rechnen doch schon alle damit. Als ob dieses Damoklesschwert schon jetzt langsam runtersaust. So äußern sich ja alle, von Habeck über Scholz, über Baerbock bis Herrn Dulger oder auch Herrn Müller aus der Bundesnetzagentur. Dulger sagt, Wörtlich. Das macht uns die größte Sorge. Wenn wegen eines möglichen Gasmangels in ganzen Branchen Arbeitsplätze wegfallen, Produktionsstätten geschlossen werden müssen, keine Löhne mehr gezahlt werden und dann auch Sozialbeiträge und Steuern nicht mehr fließen, das trifft uns dann alle hart. Und deswegen müssen wir gerade jetzt sorgfältig bewerten, was die richtigen Schritte sind. Eines bleibe Fakt, sagt Dulger. Wörtlich, wir wollen alle einen sicheren Arbeitsplatz und ein warmes Zuhause. Beides ist wichtig für die Menschen in unserem Land. Wir müssen flexible Lösungen finden, sodass wir beides sicherstellen können. Man sollte auf keinen Fall das eine gegen das andere ausspielen.
Also ich habe die Meinung zu glauben, dass irgendwann wieder ein Frieden einkommt, bevor der ganz große Krieg kommt. Da schwingt natürlich auch so etwas wie Hoffnung mit, wobei ich kein Freund von Hoffnung bin, sondern von klarer Geistesgegenwärtigkeit. Aber ich glaube, am Ende dieses ganzen Spiels wird Putin die Friedensbedingungen ganz klar bestimmen. Und das liegt jetzt daran, dass zum Beispiel in der Ukraine gesagt wird, in der Regierung, wir sind erst wieder bereit, überhaupt über Friedensverhandlungen zu sprechen, wenn Russland verloren hat und am Boden liegt. Das sind die Aussagen, die dort laufen. Und das ist eine, aus meiner Sicht, vielleicht gibt es Dinge, die ich nicht einschätzen kann, aus meiner Sicht eine ziemlich absurde Aussage und läuft darauf hin oder zielt darauf ab, dass Europa mehr oder weniger in diesen kriegerischen Unruhen, denken wir an Litauen, Suwalki-Gasse und so weiter, versinken könnte. Da sehe ich das Hauptproblem. Und am Ende wird dann Putin aufgrund der Rohstoffe, die er hat, trotz alledem irgendwann bestimmen, wie dann die Friedensstrukturen aussehen. Und jetzt ist die Frage einfach nur, vielleicht erkenne ich etwas nicht, aber vielleicht erkennen auch die Politiker bzw. die Verantwortlichen etwas nicht. Und es sind so mehr oder weniger ganz schwere letzte, ich sage mal, Aktionen, die man fährt, wie ein totes oder ein krankes Tier es hat, bevor es verendet, noch einmal wild um sich zu schlagen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass gar keiner mehr wirklich noch den Hut auf hat und diese Zusammenhänge überhaupt noch versucht nachzuvollziehen. Und je länger man wartet, in eine Friedensverhandlung zu gehen, um die man nicht herumkommt, das ist alles meine Meinung, desto größer wird das Elend werden, was nicht sein müsste, wenn man sofort aufhören würde damit. Dann könnte man zumindest diese Industrie wieder so weit retten, soweit sie rettbar ist. Und könnte dann auch gerne über eine neue Weltordnung sprechen, die sich mehr mit der Natur auseinandersetzt, mehr mit der Umwelt auseinandersetzt, auch jenseits irgendwelcher Klimanarrative. Dann könnte man es regeln.
Ja, und jetzt ist es so, dass die Europäische Union sich im Ganzen auf eine mögliche Gaskrise in Europa vorbereitet. Heute Nachmittag will die EU-Kommission einen Notfallplan vorstellen, wie man reagieren könnte auf Ausfälle. Und diese Entwürfe des Plans kursieren bereits. Also Ursula von der Leyen hatte ja gestern schon Stellung bezogen, gesagt, ja, gibt jetzt einen Notfallplan. Also demnach will die Kommission den Mitgliedstaaten im Notfall verbindliche Einsparvorgaben machen. Im Gespräch sind Werte zwischen 5% und 15%. Auch eine Pflicht, Gebäude nur noch auf 19 Grad zu beheizen, ist im Gespräch. Und was hat das für Konsequenzen für die Verbraucher? Also ich wollte noch der Ordnung halber sagen, der Artikel vorher, den wir hier hatten, wo es um Herrn Dulger ging. Das war ein Artikel der Süddeutschen Zeitung und das ist jetzt die FAZ. Also Konsequenzen für die Verbraucher. Wenn bis maximal 19 Grad öffentliche Gebäude nur noch beheizt werden dürfen, Büros, kommerzielle Gebäude und mit Klimaanlagen auf nicht weniger als 25 Grad heruntergekühlt werden sollten, sofern es technisch möglich ist, dann würde das schon mal aus deren Sicht der erste Schritt sein. Für den Fall einer Gasnotlage gibt es ja bereits grundlegende Regeln, die in einer sogenannten SOS-Verordnung verankert sind. Und das regelt etwa, welche Kunden in einem Ernstfall überhaupt noch Gas bekommen. Haushalte und essentielle soziale Dienste werden als geschützte Verbraucher besonders behandelt. Aber Bundeswirtschaftsminister Habeck hat schon deutlich gemacht, im Falle einer Gasmangellage müssten alle Verbraucher Beiträge zum Energiesparen leisten, also auch natürlich die Haushalte. Wie das genau ausgestaltet werden soll, steht noch nicht fest. Und die Unternehmen, tja, was sieht der Entwurf für die Unternehmen vor? Dass sie nämlich ihren Gasverbrauch jetzt schon reduzieren sollen, beziehungsweise auf andere Energieträger umsteigen. Dafür könnten die Unternehmen finanzielle Anreize erhalten. Andreas, wenn ich das so sehe, also wer hätte sich vor kurzer Zeit noch überlegen oder ausmalen können, dass für diesen Kontinent Europa derartige Pläne aufgestellt werden?
Ja, und insofern ist natürlich auch dieser Vergleich des Spiegel, dass man Herrn Habeck mit Ceausescu in Rumänien vergleicht, finde ich durchaus akzeptabel. Da hat der Spiegel durchaus auch eine Richtung vorgegeben, die man nachvollziehen kann. Denn man darf nicht vergessen, dass Habeck ja nur noch 7 Grad von Ceausescu entfernt ist. Das heißt, hier ist noch ein bisschen Luft drin, von 19 Grad auf 18, 17, 16, bis man dann irgendwann auch bei 12 ist und man dann mit seiner berühmten Schlafmütze ins Bett geht. Genau das ist das, was wir hier erkennen können.
Also die Schlafmütze hat es dir echt angetan. Ja. Pass mal auf, dass du nicht einen Geschenk bekommst demnächst.
Oh ja, oh ja. Das finde ich gut.
Ich aber nicht.
Mit Bommel.
Ja, mit Bommel auch noch. Hilfe. Also, die Industrie ist in der gesamten EU nach den derzeit geltenden Regeln nicht besser geschützt als die Verbraucher. Das heißt, die Versorgung würde im äußersten Fall eingestellt werden. Wir reden jetzt nicht mehr alleine von Deutschland, sondern von der EU. Theoretisch müsste die deutsche Industrie Gas an Haushalte eines Nachbarlands wie Österreich abgeben, schreibt die FAZ, falls das Land sich nicht anders versorgen kann und auch Deutschland keine weiteren Vorräte hat. Umgekehrt würden deutsche Haushalte über die Industrie von Nachbarländern versorgt, wenn es zum Äußersten käme. Dies wäre der allerletzte Ausweg und würde wohl nur eintreten, wenn Gas in mehreren Ländern gleichzeitig knapp wird. Die genauen Modalitäten wären dann auszuarbeiten. Jetzt gibt es aber schon Mitgliedstaaten, die sich gar nicht an die Regeln halten wollen. So hat Ungarn ja vergangene Woche einen Notstand ausgerufen und angekündigt, dass es ab August, also das ist in 11 Tagen, kein Gas und andere Energieträger mehr an andere EU-Länder liefern will. Die EU-Kommission untersucht diesen Schritt gerade.
Na gut, also in Anbetracht der Tatsache, dass Deutschland ja Polen gerade mit Gas beliefert, könnte da natürlich eine Veränderung reintreten. Aus diesem Grunde laufen wahrscheinlich diese Rohrleitungen von Deutschland nach Polen. Ihr habt richtig gehört, das ist vielen vielleicht gar nicht so richtig bewusst, dass wir die Ach so, du hast das gerade als Thema noch. Richtig? Oh, dann warte ich doch lieber, bis das als Thema kommt. Ich habe gerade einen kleinen Hinweis per Handzeichen bekommen, dass wir das heute auch als Thema hier mit drin haben.
Und zwar nicht heute, sondern jetzt sofort. Das ist nämlich der nächste Artikel, den ich hier für euch rausgesucht hatte. Der kommt von der Epoch Times und der titelt Gaschaos Doppelpunkt. Deutschland füllt Polens Gasspeicher anstatt die eigenen. Und es heißt hier also, laut entsprechendem Gesetz sollen die deutschen Gasspeicher bis zum 1. Oktober zu 80% und bis zum 1. November zu 90% gefüllt sein. Allerdings verwundert die Tatsache, dass Deutschland eher die Gasspeicher im Ausland, speziell in Polen, befüllt hat. Denn Deutschland beliefert sein Nachbarland mit großen Mengen an Gas. Und es heißt hier, die Nord Stream 1, die ja blockiert ist im Moment wegen Wartungsarbeiten, sei jedenfalls nicht die einzige, über die Deutschland Gas aus Russland erhalten könnte. So gibt es noch die Pipeline Soyuz, Bruderschaft und Jamal. Und die letztere, also die Jamal, verläuft etwa auf der Höhe von Berlin über Polen nach Deutschland. Diese beidseitig laufende Pipeline ist gefüllt, heißt es hier. Nur bedient sich Deutschland aufgrund seiner Sanktionspolitik sehr eingeschränkt davon. Erstaunlicherweise verläuft der Gasfluss in dieser Pipeline sogar hauptsächlich in Richtung Osten. Und Polen hat in den vergangenen Wochen seine Gasspeicher weiter gefüllt. Diese sind mit Stand vom 16. Juli zu 97,88% voll. In Deutschland hingegen nur 64,64%. So der Speicherstand vom Wochenende. Polen hat diesen hohen Wert nicht zuletzt deswegen erreicht, weil Deutschland regelmäßig Gas an Polen geliefert hat.
Man kann das kaum noch ertragen, so einen Unsinn zu hören. Und ich kann hier nur interpretieren, eine regierungsmäßige Verachtung des eigenen Volkes oder der eigenen Bewohner des eigenen Landes, gegen die man vorgeht, das ist ein Meineid, denn man will jeden Schaden von dem Volk fernhalten und genau das Gegenteil wird gemacht. Für mich eine unfassbare Situation, wenn wir wissen, dass wir aus allen Seiten eigentlich Möglichkeiten hätten, Gas und Öl zu bekommen, wir es aber nicht annehmen aus Prinzipienreiterei und das unter Inkaufnahme des Todes oder auch der schwersten Schäden, nicht nur der Wirtschaft, sondern auch der Menschen. Es ist wirklich kaum zu fassen.
Es klingt tatsächlich wie ein Vorsatz zum Missverständnis. Denn es heißt hier weiter, interessant sei auch die Tatsache, dass seit ein paar Tagen die Speicher in Deutschland überhaupt nicht mehr befüllt werden. Die Gasspeicher werden momentan sogar leicht angezapft. Der Präsident der Bundesnetzagentur Klaus Müller teilte dazu auf Twitter eine entsprechende Grafik. Es werde jetzt wieder ausgespeichert, allerdings nur in geringem Umfang, sagt eine Sprecherin der Bundesnetzagentur. Angesichts der reduzierten Lieferungen aus Russland bedienten sich die Gasversorger anderweitig. Sie kauften entweder woanders auf dem Markt ein oder griffen eben auf die Gasspeicher zurück. Denn das sei ja auch eine Frage des Preises. Ja, dann haben wir die Thematik, dass Gazprom sich ja auf höhere Gewalt jetzt beruft und kein Gas mehr liefern will, während der größte der Düsseldorfer Energiekonzern, der größte Gashändler eben auch Uniper, sagt, dass das Unternehmen für die bisherigen und aktuellen Fehlmeldungen bei den Gaslieferungen rückwirkend höhere Gewalt geltend gemacht habe. Und Uniper-Sprecher, einer jedenfalls von ihnen, sagte gegenüber dem Handelsblatt, dass diese Einschätzung nicht gerechtfertigt sei. Denn Uniper habe diesen Force Majeure, sagt man ja auch, das ist ja eine juristische Formulierung für höhere Gewalt, dass man das deswegen auch formell zurückgewiesen habe. Also auch hier hakt alles und an allen Enden und Ecken. Das bedeutet mit anderen Worten, Andreas, dieses nervenaufreibende Tauziehen geht weiter. Und wie du es vorhin schon gesagt hast, es scheint tatsächlich der Fall zu sein, als wolle man nicht nur die Deutschen, sondern die EU-Bürger bzw. die Politiker, die ja als unfreundlich eingestuft werden gegenüber Russland, einfach noch ein bisschen an der Nase herumführen.
So sieht es offenbar aus.
Wir kommen zu einem neuen Thema, zu einem Spezialthema. Frau Baerbock, deine Lieblingsaußenministerin, war Anfang Juli in Japan zu Besuch. Und dabei wurde ja eine neue Kooperation von Deutschland und Japan beschlossen, die sich mehr oder weniger gegen Russland und China richtet. Das sind interessante Zusammenhänge, die vorliegen. Welche Rolle spielt Japan und wahrscheinlich wissen nur wenige Europäer, diese Lage insgesamt einzuschätzen?
Ja, ist wirklich ein spannendes Thema, was in Europa relativ wenig diskutiert wird. Also man muss sich bewusst sein, dass Deutschland und Japan ein wichtiger Fakt letztendlich vereint. Die Quasi-Besetzung durch die USA, das ist der Punkt. Wir erinnern uns am 7.12.1941, also nicht wahrscheinlich persönlich die meisten, sondern anhand der Geschichtsbücher. 1941, am 7. Dezember, da trat Japan in den Zweiten Weltkrieg ein mit dem sogenannten Angriff auf Pearl Harbor. Sogenannter Angriff sage ich nur deshalb, weil es da viele Verschwörungstheorien dazu gibt. Aber das würde zu weit führen, da jetzt drauf einzugehen. Die sind nämlich auch nicht unspannend. Am 6. August warfen dann die USA 41 die erste Atombombe auf Hiroshima und drei Tage später auf Nagasaki. Und im September 1945 kapitulierte dann Japan vor den USA. Interessant ist hierbei, dass man gern sagt, mit Atombomben lässt sich kein Krieg gewinnen. Aber das ist hier ein kleiner Gegenbeweis dazu. Also Deutschland kapitulierte ja ebenfalls vor den Alliierten im Jahre 1945, aber da brauche ich wohl nicht wirklich ausholen. Gemeinsam haben also beide Länder, Deutschland und Japan, heute noch, dass in Japan rund 38.000 US-Militärs stationiert sind und in Deutschland 35.000, also relativ ähnliche Größenordnung. Und beide Länder sind übrigens auch flächenmäßig ähnlich groß, wobei Japan mit 127 Millionen Bürger natürlich bevölkerungsstärker ist. Die haben ja auch große Einzelstädte.
Deswegen leben die auch in sehr kleinen Wohnungen und haben noch weniger Platz zur Verfügung. Ja, diese Länder sind doch aber offiziell nicht mehr besetzt.
Nein, das sind sie natürlich nicht. Und Japans Besetzung wurde 1951 offiziell wieder aufgehoben. Aber die Fakten sprechen in Anbetracht dieser starken Verbindung zwischen USA und Japan, die da ja herrscht, das waren ja Todfeinde, eine ganz andere Sprache. Was man auch in Anbetracht dieser ganzen US-Militärstationierungen in Japan natürlich ableiten kann. Das Gleiche gilt aus meiner Sicht natürlich auch für Deutschland, da ja auch Deutschland angeblich durch die 2+4-Verträge wieder souverän sein soll. Und auch das kann man natürlich echt in Frage stellen.
Wie schätzt du das denn jetzt ein, diese neue Kooperation zwischen Deutschland und Japan? Es ist doch ungewöhnlich, dass deine Lieblingsaußenministerin in diesen Krisenzeiten durch Japan tourt und dort japanische und amerikanische Militäreinheiten besucht.
Das ist wirklich eine hochbrisante und auch wichtige Frage. Und das ist ganz gut, dass wir uns da mal mit beschäftigen. Bei Staaten stehen ja, also beide Staaten, Japan und Deutschland, stehen ja vor einem ernsten Flüssiggasmangel. Das ist ganz wichtig. Sie haben beide Gasprobleme, sie bekommen nämlich keins. Und beide rüsten auch zurzeit militärisch auf. Wir kennen das Sondervermögen beispielsweise von Olaf Scholz, der 100 Milliarden Sondervermögen, er meint damit Sonderschulden, auflegt, um die Bundeswehr aufzustocken. Und auch Japan will auf 2% des Bruttoinlandsprodukts die Rüstung aufstocken. Und hier auch lässt sich der US-Einfluss natürlich rein interpretieren. Denn diese Rüstungsaufträge landen übrigens sowohl auf beiden Seiten quasi oft in den USA. Aber zurück zum Thema. Man hat also große Schwierigkeiten, die sich aus dem gemeinsamen Energieembargo gegen Russland ergeben. Moskau reagiert auf die Energieboykotte des Westens, indem es seinerseits neue Regeln für den Bezug russischer Energieträger einführt. Kennen wir beispielsweise mit der Fakturierung der Bezahlung in Rubel und geht bis hin zu Liefersanktionen von Gas an die sogenannten unfreundlichen Länder, zu denen auch Japan gehört. Oder exakter gesagt, keine unfreundlichen Länder, sondern die Feinde. Das ist ja ein Begriff, den die NATO als neue Begrifflichkeit eingeführt hat. Die haben ja nochmal einen Zacken zugelegt. Japan hat seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs übrigens seine Russlandspolitik an die der transatlantischen Mächte angepasst. Auch wichtig. Während der Eskalation des Ukraine-Konflikts im Jahr 2014 war das natürlich noch nicht so massiv erkennbar. Man hatte von japanischer Seite damals eher eine Zusammenarbeit mit Russland gesucht, um auch eine Verbindung zwischen China und Russland zu untergraben. Das heißt also, Russland ist ja nun der große Hauptfeind der USA, der Gegenspieler. Die versuchte man zu untergraben und hat dafür die Japaner eingesetzt, die dann mit Russland diese großen Verbindungen aufbauen sollten. Das war alles noch im Jahr 2014. Das ist wichtig, dass man diese Zusammenhänge noch kennt.
Andreas, die Beziehungen zwischen Moskau und Tokio, also zwischen Russland und Japan nach 2014, wie tief sind die?
Naja, die Gemengelage ist natürlich sehr komplex und da gibt es diesen berühmten Inselkonflikt, der spielt auch eine große Rolle, nämlich die südlichen Kurillen. Das sind also eine Inselgruppe, welche Russland seit dem Zweiten Weltkrieg kontrolliert und Tokio erhebt da auch Ansprüche auf sie. Mag sein, dass man hier auf der Seite Japans gehofft hat, dass man da vielleicht eine Lösung in diesen Konflikt hinbekommt. Aber das kann man natürlich jetzt schwer sagen. Insbesondere aber hatte die angestrebte Zusammenarbeit mit Moskau wohl das Ziel, den Zugriff japanischer Konzerne auf die Erdgasvorräte, nämlich der russischen Pazifikinsel Sachalin, zu stärken. Und an diesem Flüssiggasprojekt Sachalin 2 sind auch zwei japanische Konzerne maßgeblich beteiligt. Und Sachalin 2 fördert rund 10 Millionen Tonnen Flüssiggas pro Jahr. Das sind 2,5% des gesamten Weltangebotes. Und 6 Millionen Tonnen davon werden an Japan geliefert. Das wiederum sind 10% seines gesamten Gasbedarfs.
Okay. Und das scheint sich ja jetzt zu ernsthaften Schwierigkeiten auszuwachsen, denn Japan beteiligt sich jetzt in vollem Umfang an den transatlantischen Sanktionen gegen Russland. Und sieht so aus, als ob Moskau darauf reagiert.
Ja, das kann man wohl sagen. Am 30. Juni hat Präsident Putin verordnet, dass Sachalin 2, das ist dieses große Projekt, auf eine neue russische Betreiberfirma übertragen wird. Das heißt, die alte geht raus, eine neue wird reingenommen. Und die ausländischen Anteilseigner, wie zum Beispiel die japanischen Konzerne Mitsui oder Mitsubishi, die haben jetzt 4 Wochen Zeit zu entscheiden, ob sie sich auch an der neuen Firma beteiligen wollen. Wollen sie das nicht, dann müssten sie ihre Anteile veräußern. Und jetzt kommt's. Der Erlös wird dann auf einem Bankkonto in Russland eingefroren. Da nutzt also Russland schon ganz klar die gleichen Waffen, die man im Westen durch Einfrieren der russischen Vermögen in westlichen Banken auch genutzt hat. Also das ist schon sehr spannend. Unklar ist dabei natürlich auch, ob Japan weiterhin Flüssiggas aus dem Sachalin-2-Projekt überhaupt erhalten wird. Sollte das nicht der Fall sein, dann wird Tokio weitaus teureres Flüssiggas dann auf dem Weltmarkt kaufen müssen. Das wiederum führt zu massiven Preissteigerungen für die Bevölkerung und die Industrie, vor allem weil Japan und Europa ja nun zu unmittelbaren Konkurrenten geworden sind, die ja beide dasselbe Problem haben und die jetzt schon verzweifelt beide nach neuen Gaslieferanten in der gesamten Welt jetzt suchen.
Was für ein Wahnsinn. Also trotz dieser Probleme hält ja Tokio trotzdem fest an seinen Plänen für massive Aufrüstung und vor allem natürlich auch in einem sogenannten Machtkampf gegen China. Und so soll der Militärhaushalt, wie es heißt, ja auch dort dramatisch nochmal aufgestockt werden.
Das ist wahr. Also Japan will 2027 das Land, das ist das Ziel, mit dem drittgrößten Militärhaushalt der Welt werden. Mit 125 Milliarden US-Dollar Militäretat. Das wäre dann nach den USA und China der drittgrößte Militärkomplex. Interessanterweise gehört Russland noch nicht dazu, weil die haben nämlich nur einen Rüstungsetat von rund der Größe der Bundesrepublik. 77 Milliarden ungefähr sind das, glaube ich. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Und das finde ich schon mal ganz spannend an der Stelle. Man fragt sich, wo das Geld eigentlich von Deutschland und von Japan bisher immer hingegangen ist. Und dann kommt natürlich wieder die Verbindung zustande, dass da ja auch Besetzungsstrukturen im Hintergrund noch mitschwingen könnten von den Vereinigten Staaten. Wir sehen, wie komplex das Ganze ist. Also, ja.
Ich muss mal, es war jetzt viel Information, was du hier gegeben hast. Und du könntest vielleicht noch mal versuchen, zusammenzufassen. Warum haben sich Annalena Baerbock und der japanische Amtskollege Hayashi getroffen? Und warum ist da jetzt eigentlich außer gute Miene zum Spiel nicht viel verlautbart worden?
Ja, kurz kann man sagen, wenn sich zwei Fußkranke zusammentun, dann kann man nicht erwarten, dass daraus ein Marathonläufer wird. Und so ungefähr möchte ich diese Situation jetzt mal ein bisschen sarkastisch oder auch ein bisschen humorvoll beschreiben. Kurz. Es ging beiden Staaten, Japan und Deutschland, wohl darum, die weiteren Preisexplosionen des wirklich dringend benötigten Gases zu verhindern. Und das ist natürlich schwer möglich, da Deutschland und Japan ja, wie ich gerade sagte, als Konkurrenten beim Kauf zum Beispiel von amerikanischem Flüssiggas auftreten. Wir sprechen oft darüber. Die Leidtragenden dieser ganzen völlig verfehlten Sanktionen gegen Russland, die wir hier ganz deutlich erkennen können, sind übrigens dann die sogenannten Drittstaaten in Südasien wie Pakistan und Bangladesch, denen man zum Beispiel ihr vertraglich zugesagtes Gas vor der Nase wegkauft. Es ist nämlich für die Industrienationen, wie zum Beispiel Deutschland oder auch Japan, billiger, die Konventionalstrafen wegen der Nichteinhaltung von Lieferungen an arme Länder zu übernehmen, als auf das überteuerte Gas selbst zu verzichten. Konsequenz? In den armen Ländern kommt es jetzt schon zu permanenten Stromausfällen für die Bevölkerung mit allen Konsequenzen. Auch Krankenhäuser können davon betroffen sein. Viele Betriebe müssen abgeschaltet werden. Das ist irgendwie offenbar dieser weltweiten, bunten, diversen Regierung völlig egal, dass man Drittländer und gerade die armen Länder mehr oder weniger abschaltet. Wie man diese heuchlerische Politik der angeblichen Menschlichkeit durch die freie, westliche, demokratische Staatenstruktur hier im Einklang bringt, das ist mir wirklich schleierhaft.
Ja, es fällt einem immer wieder die Prophezeiung von Herrn Schwab und Co. ein, was in Kürze hier auf der Welt passieren wird. Und das passiert ja auch. Ich möchte hier nur auch immer wieder betonen, dass man es nicht nur einseitig ansehen darf, sondern dass man wirklich den Blick ganz frei und offen hat und eben sieht, dass es ein Kampf ist hier. Licht gegen Dunkel, wie auch immer. Auf jeden Fall alle, die hier an diesem Szenario mitwirken, mehr oder weniger diese Welt tatsächlich in die Transformation bringen, die längst gekündet ist und dringend notwendig ist. Und das sind dann halt hier die Begleittöne, die wir wahrnehmen dürfen und können. Und Andreas, vielleicht noch eine letzte Frage zu diesem Themenkomplex. Annalena Baerbock bemängelt ja im Rahmen ihres Japan-Besuches auch, dass China die wörtlich regelbasierte Weltordnung nicht einhält. Wie würdest du denn diesen Seitenhieb interpretieren?
Ja, das ist auch das große nächste Spiel, was natürlich hinter dem Ganzen steht. Diese sogenannte regelbasierte Ordnung oder Weltordnung, die ist ja vom Westen gemacht. Eigentlich von westlichen Konzernen, nicht mehr von der Politik und nicht im Rahmen des internationalen Völkerrechts irgendwie entstanden, wie es eigentlich sein sollte. Logisch ist natürlich, dass sich da einige Staaten das nicht gefallen lassen wollen und sich dann lieber am Völkerrecht orientieren. Übrigens könnte man bei dieser Aussage von Frau Baerbock dann auch gerne mal einmal von dem völkerrechtswidrigen Überfall auf Jugoslawien sprechen im Jahr 1999, den selbst der ehemalige Bundeskanzler Schröder ja auch als Rechtsbruch bezeichnete. Und der verstößt nicht nur gegen das Völkerrecht, sondern auch gegen die selbsternannten Rahmenbedingungen, nämlich die sie hier gerade einfordert, nämlich diese regelbasierte Weltordnung. Tja, und aktuell ist die Außenministerin gerade wieder mit der Aufrüstung der Bundeswehr durch US-Kampfjets beschäftigt, um bei Bedarf übrigens die in der Eifel gelagerten US-Atombomben, die liegen da nämlich, an den Einsatzort zu fliegen, wo immer der sein muss oder sollte, und dann auch abzuwerfen. Das wird gerade vorbereitet in Deutschland. Und des Weiteren gibt es dann eben halt auch noch in Ostasien ein Manöver, an denen auch Deutschland mit der Fregatte Bayern teilnimmt, und im September werden dann in diesem Manöver in Ostasien, das bezieht sich natürlich gegen China, dann deutsche Kampfjets auch noch zu Übungen dazukommen. Also wir können sehen und werden sehen, ob man diesen Irrsinn überhaupt stoppen kann. Aber wir wissen natürlich auch eines, dass im Rahmen dieses hier mehr oder weniger beschriebenen jüngsten Gerichtes am Ende trotzdem alles gut ausgeht, zumindest wenn man wirklich im Gottvertrauen steht. Und das ist vielleicht noch ganz wichtig an der Stelle.
Ja, und da muss man auch immer wieder hinkommen. Mir ist ja völlig klar, dass das, was wir hier heute wieder alles zum Besten oder zum Schlechten geben, nicht dazu geeignet ist, dass man jetzt sich freut auf das, was kommt. Aber es ist dieses berühmte Nadelöhr, durch das man hindurch muss und das man auch durchschreiten muss, möglichst im Gottvertrauen, Andreas. Wir haben ja viele Stimmen jetzt zu dieser Ukraine-Krise und viele Denker, Intellektuelle äußern sich inzwischen sehr kritisch über diese starre, einseitige Haltung des Westens gegenüber Russland. Viele mahnen, dass endlich diplomatische Verhandlungen stattfinden sollten, dass ein runder Tisch stattfinden sollte. Und nun hat sich auch Otto Schily, der ehemalige Bundesinnenminister, ist schon 90, sehe ich hier gerade, ist ja auch, wer hätte das gedacht, hat sich geäußert und wirft Teilen des Landes Kriegsverherrlichung vor. Und er hat vor einem einseitigen Ukraine-Kurs Deutschlands gewarnt. Wörtlich hat er der deutschen Presseagentur gegenüber geäußert: In Deutschland hat sich ein Bellizismus ausgebreitet, der riskant ist. Mit Bellizismus ist eine Form der Kriegsverherrlichung gemeint. Ausgerechnet bei den Grünen, sagt Schily, gibt es hier eine zu große Einseitigkeit. Und er fährt fort: Dabei wird zu wenig darüber nachgedacht, wie können wir aus dem Konflikt herauskommen. Günstig sei, dass Olaf Scholz sich diese Gedanken mache, sagt er. Und er war ja Bundesinnenminister an der Seite von Gerhard Schröder damals und hat ihn ja auch, wenn ich mich erinnere, oft kritisiert. Er sagt jetzt hier in diesem Fall, ich kritisiere den mörderischen Krieg ohne Abstriche. Aber wir müssen die Frage stellen, welche Perspektive es über Waffenlieferungen und Geldzuwendungen an die Ukraine hinaus geben kann. Konstruktive Ideen seien nötig. Notwendig, sagt er auch, ist eine politische Fantasie.
Ja, ich meine, deutliche Worte eines linken Politikers oder eines grünen Politikers, der ja zum Schluss SPD geworden ist. Der ist ja bei den Grünen, glaube ich, ausgetreten und dann zur SPD rübergegangen. Und ja, das waren natürlich mal eher so pazifistisch angehauchte Gruppierungen, zu denen auch er gehörte. Aber die Grünen haben sich genau wie die SPD und auch die CDU und auch die FDP zu sozialistischen Kriegstreibern entwickelt. Und das ist natürlich das Problem, wo viele drunter leiden im Augenblick.
Ja, und diese mahnenden Stimmen, die kommen von überall. Währenddessen ist es aber so, dass weiter Waffen geliefert werden in die Ukraine, von der EU auch. Und wir hatten es neulich schon mal erwähnt, die EU will weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen. Das ist Anfang der Woche beschlossen worden. Und mit dieser neuen Unterstützung erhöhen sich die für die Ukraine zur Verfügung gestellten EU-Mittel alleine für Militärhilfe auf 2,5 Milliarden Euro. Andreas, und wir hören immer wieder, diese Waffen kommen offenbar gar nicht dort an, wo sie hin sollen, sondern es hat sich inzwischen ein reger weltweiter Waffenhandel entwickelt mit diesen Hilfslieferungen aus der EU.
Ja, es geht hier darum, dass offenbar Europa in jeder Form bewaffnet wird. Und man muss sich immer fragen, wer ist der lachende Dritte bei dem Spiel, wenn wir wissen, wer die Waffen produziert, dann kommt man da relativ schnell hinter. Es werden Unmengen an Waffen in die Ukraine geliefert, mehr als man eigentlich fordert. Und wenn man zum Beispiel, wir hatten darüber gesprochen, 90.000 Panzerabwehrraketen hat, so viel Panzer gibt es übrigens auf der gesamten Welt nicht, und die hat man geliefert beispielsweise in die Ukraine, da muss man sich fragen, ob die da alle bleiben. Und es gibt genügend Hinweise und auch mittlerweile Beweise, auch aus den Mainstream-Medien, dass sich unter den Offizieren auch in der Ukraine sehr starke Schwarzhändler herauskristallisiert haben, die nämlich diese Waffen weiterverkaufen. Und einer der wesentlichen Abnehmer, auch diese Argumentation hört man jetzt immer weiter und tiefer, ist beispielsweise Kurdistan. Und wenn man beispielsweise die Kurden jetzt bewaffnet mit diesen Mitteln, mit diesen auch US-amerikanischen Waffen, dann bedeutet das natürlich ein großes Aggressionspotenzial auch gegen die Türkei, die man damit hervorruft. Und das Ganze könnte natürlich auch letztendlich ein nächster Kriegsherd sein. Man merkt, wie die Strategie sich aufbaut, wie man immer mehr Länder mit reinbringt. Am Anfang ist das nur eine Kleinigkeit wie Litauen mit der Suwalki-Gasse. Momentan ist da ein bisschen Ruhe, aber das heißt, die Lunte brennt noch. Und an anderen Stellen, Rumänien, sage ich so nebenbei, da werden die F-35-Bomber hingeliefert. Wir sehen beispielsweise, wie Moldawien versucht, sich mit Rumänien zu verbinden und Transnistrien mehr oder weniger mit zu übernehmen. Also das sind alles so Methoden. Und gleichzeitig die Belieferung tatsächlich des osteuropäischen Gebietes mit Waffen, die man unter dem aus meiner Sicht eventuellen Vorwand, die Ukraine zu unterstützen, braucht, um damit möglichst genügend Waffen Material dort im System zu haben, womit man dann einen größeren Flächenbrand letztendlich zumindest auslösen könnte. Also das ist alles eine Sache, die einem nicht gefallen kann, wenn man halbwegs vernünftig denkt.
Wir wollen am Ende dieser Sendung, ein paar Minuten haben wir noch, einen Blick werfen nach Berlin-Brandenburg. Und zwar zu dem ARD-Sender RBB. Dort ist die Intendantin Patricia Schlesinger ziemlich unter Druck geraten. Ich kenne die Dame selber noch. Wir haben beim NDR zusammengearbeitet. Und die ist ja dann relativ schnell die Leiter raufgestiegen, während ich radikal runtergefallen bin. Ja, und jetzt hat sie aber Ärger dort, denn sie hat ein großes Projekt gestartet, geplant. Das ist wohl auch schon angeschoben worden, ein sogenanntes digitales Medienhaus. Jetzt hat sie aber enorme Vorwürfe von allen möglichen Seiten bekommen. Sagen wir mal Überschrift Vetterleswirtschaft. Und es gab fragwürdige Beraterverträge. Und der Druck auf sie wächst. Gestern sollte sich Frau Schlesinger in einer Sondersitzung des Brandenburger Landtags zu diesen Vorgängen erklären. Aber Frau Schlesinger hat nach Weltinformationen vorgestern einfach abgesagt, ohne einen Grund zu nennen. Und brisanter Hintergrund heißt es hier, wie RBB-Sprecher Justus Demmer der Welt auf Anfrage mitteilte, legt der Sender das Mammut-Immobilienprojekt Digitales Medienhaus vorerst auf Eis. In der Stellungnahme heißt es, der Rundfunk Berlin-Brandenburg lässt alle seine Aktivitäten mit Blick auf dieses digitale Medienhaus vorläufig ruhen. Begründung von Patricia Schlesinger: Angesichts der Vorwürfe, die gegen mich persönlich und den Sender erhoben werden, haben wir uns zu vollständiger Aufklärung verpflichtet. Keine Prozesse fortsetzen und so weiter. So, was ist denn da jetzt als Vorwurf? Was steht da im Raum? Man bezieht sich auf eine angeblich fehlerhafte Abrechnung von dienstlichen, also mehreren dienstlichen Abendessen bei der Intendantin und der Beschäftigung von Beratern für das Immobilienprojekt, die aus dem Umfeld des Verwaltungsratschefs Wolf-Dieter Wolf stammen sollen. Ob der Druck auf Frau Schlesinger nachlässt, darf bezweifelt werden, denn, so schreibt die Welt, unterdessen seien neue Unterlagen aufgetaucht. Wie der Welt vorliegt und von Schlesinger unterzeichnet, gibt es eine Entscheidungsvorlage des RBB. Demnach plante der öffentlich-rechtliche Sender zumindest bis Montag eine Kreditaufnahme in Höhe von 31 Millionen Euro, um die angespannte Liquiditätssituation des RBB zu entlasten.
Also mich erinnert das Ganze an Feudalstrukturen aus dem Mittelalter. Als man beispielsweise die Leute mit Zwangsgebühren mehr oder weniger ausgenommen hat, Steuern oder Zwangsgebühren, GEZ, das ist eigentlich dasselbe. Und irgendwann sich Parallelwelten dieser sogenannten herrschenden Klasse gebildet hatte, die aus charakterlich geeigneten Personen bestand. Deshalb ist sie wahrscheinlich auch so nach oben gekommen in ihrem Job. Und du hattest keine Chance, nach oben zu kommen, weil du charakterlich offenbar für diese Art der Aufgabe nicht geeignet bist. Das ist hier offenbar das, was wir hier gerade sehen. Naja, und so wird dann mit dem Geld mehr oder weniger umgegangen. Es ist ja nicht das eigene Geld. Und wenn dann solche Dinge mal aufkommen, dann ist es nur die Spitze des Eisberges. Also was ich ja immer mache, ich wiederhole es nochmal, ich gucke mir ein Foto an, zoome es ran, gucke mir die Augenpartie mal ganz nah an von solchen Menschen. Das habe ich auch bei dieser Frau Schlesinger gemacht und bin zu meinen Ergebnissen gekommen. Und dann ist es eben halt so, wie es ist. Aber eines stelle ich fest, wenn ich mir andere Figuren angucke, die in irgendwelchen hohen Positionen auf Kosten anderer, nämlich durch Zwangsgebühren, mehr oder weniger ihr Dasein fristen, ich möchte es mal so sagen, dann habe ich durchaus die Befürchtung, dass weitaus mehr solcher Vorgänge in dieser Welt laufen und in Deutschland laufen auf Kosten der Menschen, die arbeiten müssen, die nur nicht eben halt alle rauskommen.
Wir reden von Beitragszahlungen der GEZ, für die jeder Bürger zwangsverpflichtet wird. Und wenn man jetzt sieht, was mit diesen Geldern passiert, darf man durchaus mal einen kritischen Blick darauf werfen. Hier heißt es, während das digitale Medienhaus, also dieses große geplante Projekt, wegen möglicher hoher Kosten bei Sendermitarbeitern von Anfang an umstritten war und von Gegnern als Digitalpalast oder Prestigebau der Intendantin kritisiert wurde, wuchsen die Kosten stetig an. Zunächst war das Ganze auf 60 Millionen geschätzt worden im Jahr 2020. Dann ist es angewachsen auf mehr als 90 Millionen letztes Jahr. Und dem Vernehmen nach ist man inzwischen bei 150 Millionen gelandet.
Ja, sie unterscheiden sich nicht von den Politikern. Da haben wir permanent solche Dinge. Man wird jetzt natürlich damit argumentieren und sagen, na ja, das liegt an den Preissteigerungen der Baumaterialien. Das ist die einfache Unwahrheit, weil ich eines weiß aus den politischen Kreisen selbst. Man setzt die Preise so niedrig an, dass eine Entscheidung getroffen wird, obwohl man von vornherein weiß, dass es das Doppelte kostet. Ich denke an den großen Prestigebau in Hamburg, dieses, wie heißt dieses große Konzertding da am Hafen?
Elbphilharmonie.
Die Elbphilharmonie, die alle sagen, das ist wunderbar und alles ganz toll, die da irgendwann mal mit 70 oder 80 Millionen dann geplant war und jetzt bei 100, bei einer Milliarde gelandet ist, also bei einem zigfachen, mehr als das Zehnfache. Und da kann man dann nicht im Nachhinein sagen, naja, aber es ist trotzdem ein wunderschönes Gebäude, denn es ist auf Kosten der arbeitenden Menschen entstanden und das mit unredlichen mathematischen Berechnungen.
Die sich wahrscheinlich einen Konzertbesuch dort gar nicht leisten können, jedenfalls viele. Und diese doch wirklich schöne Akustik, das sagen alle Fachleute, nicht genießen können. Vielleicht noch ein kleiner Hintergrund hier zu dieser ganzen Geschichte. Frau Schlesinger und ihr Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf, die beiden stehen im Visier der Untersuchungen. Und die umstrittenen Beraterverträge auf dieses Vorzeigeprojekt stellen, was machst du denn, der Andreas macht Musik nur, weil wir über die Elbphilharmonie gesprochen haben. Auf jeden Fall soll dieser Herr Wolf, der beim RBB Verwaltungsratschef ist, eine deutliche Nähe haben zu den angeblichen Beratern des Projekts. Und dieser, der ist ja auch Immobilienunternehmer, der bestreitet eine geschäftliche Nähe zu den Beratern. Aber jüngste Enthüllungen des Wirtschaftsportals Business Insider wecken Zweifel daran. Er hat bereits letzte Woche am Freitag, der Herr Wolf, unter diesem Eindruck laufender Compliance-Untersuchungen einer externen Anwaltskanzlei gegenüber dem Rundfunkrat erklärt, dass er sein Amt bis zum Abschluss der Ermittlungen vorläufig ruhen lassen wolle. Und die Welt spricht über vorliegende vertrauliche Beschlussvorlagen des RBB, die ahnen lassen, wie groß doch der Einfluss der Projektberater bei dem Deal sei. Mit anderen Worten, Vetterleswirtschaft, es ist wahrscheinlich schon relativ klar, dass da beide nicht sehr heil aus dieser Sache herauskommen wollen. Und währenddessen gibt es eine SPD-Wohnministerin in Berlin und die sagt, also wenn wir gerade mal hier auch darüber sprechen, dass der Bürger immer derjenige ist, der zahlt und verantwortet wird für all das, was Politiker oder manchmal ein bisschen größenwahnsinnig wirkende Medienleute so tun. Währenddessen sagt jetzt die SPD-Wohnministerin, dass Deutsche grundsätzlich in zu großen Wohnungen lebten und dass man doch kleinere Wohnungen planen sollte. Und das ist auch die Absicht der Ampelregierung. Nachdem die Deutschen jetzt also Strom sparen, nicht mehr so oft warm duschen, jetzt nicht mehr so viel reisen, hat sich SPD-Wohnministerin Geiwitz öffentlich geäußert, dass man auch an den großen Wohnungen etwas ändern sollte. Andreas, findest du auch, dass das stimmt und dass man da vielleicht ein paar Veränderungen vornehmen könnte?
Ja, also ich war ehrlich gesagt nie ein richtiger Warmduscher, sondern ich bin einer, der immer kalt geduscht hat und dann warm. Also wir haben hier eine Situation, die künstlich hervorgetragen wurde, die man mehr oder weniger inszeniert hat. Das kann man gar nicht anders erklären und beschreiben. Es gibt auch für mich keine anderen Begründungen, außer die offiziellen Narrative. Und die sind eben halt als Narrative entlarvt worden. Was soll man dazu sagen? Man kann das nur noch kopfschütteln, zugrunde nehmen. Nein, zugrunde nämlich zur Kenntnis nehmen. So war der richtige Begriff.
Ja, vieles müssen wir zur Kenntnis nehmen. Rüstet euch und erschrecket. Rüstet euch und erschrecket. Denn hier ist Immanuel, hier ist der Weltenrichter. So steht es in der Bibel bei Jesaja. Und das sind die Worte, die auch uns immer wieder helfen, wenn die Absurditäten überhaupt nicht mehr zu fassen sind und man überhaupt nicht mehr atmen kann. Fakt ist, es ist ein großer Umbruch im Gange. Wir alle sind in diesem Umbruch mittendrin und wir werden auch weiter mit hineingezogen. Und wichtig ist, dass wir uns positionieren, dass wir stark bleiben, dass wir uns nicht der Angst hingeben, sondern diesen Prozess vielleicht auch ganz bewusst mitbeobachten und miterleben.
Und so werden wir heute auch versuchen, stark zu sein, trotz dieser dramatischen Nachrichten, die wir hier zu besprechen haben. Alles wird gut und wir sind im Gottvertrauen.
Ja, alles wird gut.
Natürlich wird es alles gut. Ja, es wird alles gut. Das Licht wird gewinnen und das Dunkel hilft ihm dabei, ohne es zu wissen. Das ist das Spannende.
Schön gesagt, Herr Popp.
Alles Liebe aus Kanada. Ciao, ciao.
Bis bald, heute Abend zum Abendgebet.